Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo und herzlich willkommen zur Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Ich heiße Alexander Gölz und bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab führe ich durch unseren Podcast. Heute schließen wir unsere kleine Staffel rund um den indirekten Einkauf und Professional Services ab. An der Stelle empfehle ich auch noch die beiden letzten Folgen, in denen wir uns das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln angeschaut haben. Hallo Yannick.
Hey Alex, schön, dass wir heute wieder zusammensitzen. Und ja, zum Abschluss unseres Indirect Spend Exkurses wollen wir herausfinden, was den Consulting-Einkauf besonders macht und worauf insbesondere in den Verhandlungen zu achten ist. Hierfür haben wir heute eine großartige Expertin an Bord, Dr. Franziska Seewald. Sie leitet bei Siemens den globalen Service-Einkauf. Hallo Frau Seewald.
Ja, hallo zusammen. Danke für die Einladung.
Sehr hallo auch von mir aus, Frau Seewald.
Servus.
Und ja, um unsere Gäste zukünftig auch abseits ihres Tagesgeschäfts ein bisschen besser kennenzulernen, haben wir uns, Vorsicht, Innovation, etwas Neues überlegt. Die Quickfire-Fragen. Hier werden jetzt bestimmt knallige Audioeffekte im Hintergrund eingespielt oder auch nicht. Aber egal, wir starten. Frau Seewald, Sie spielen in einem Action-Blockbuster mit. Sind Sie Superheldin oder Bösewicht?
Ich bin Bösewicht, nicht schlimmster Güte, aber auf jeden Fall Bösewicht, der sympathisch ist. Ja.
Schön.
Sehr gut. Ja, machen Sie lieber Badeurlaub am maledivischen Sandstrand oder schleichen Sie sich in Nordkorea aus Pyongyang heraus?
Ja, Pyongyang. Ja, Sie haben, oh Mann, Kisi, Sie haben mich gestalkt. Sonst wäre das jetzt ein echter Glückstreffer.
Ein bisschen.
Ich habe mich schon aus Pyongyang rausgeschlichen, hat auch gut geklappt. Reinkommen ist schwieriger. Ja.
Okay, ja. Stark, cool.
Mhm. War ein gutes Verhandlungstraining, können wir später darüber sprechen.
Das glaube ich.
Und ja, noch zum Abschluss. Sie stranden auf einer einsamen Insel. Was machen Sie als erstes, um Ihr Überleben zu sichern?
Oh, was ist denn da? Also wissen Sie, war es auf der einsamen Insel, jetzt mal ohne Witz, wenn es jetzt halbwegs tropisch ist. Ich bin nach 48 Stunden mit meinem Hauttyp verbrannt. Ich glaube, ich würde dann sozusagen die Lebenserwartung von 83 Jahren sehr schnell aufgeben und mir überlegen, was ich mit den verbleibenden Tagen mache. Wahrscheinlich würde ich schnorcheln, Marcel Proust zu Ende lesen und mit allem meinen Frieden machen. Aber alleine auf einer Insel, so wie Tom Hanks mit diesem angemalten Volleyball, nee, nicht so gerne. Ist okay, dann ist es kurz und nochmal schön und damit könnte ich dann leben. Ja.
Schön, dann genießt man es einfach.
Ja. Ja, sehr schön. Das war ein cooler Einstieg. Vielen Dank fürs Beantworten unserer Quickfire-Fragen. Ja, dann steigen wir jetzt auch direkt in unser heutiges Thema ein. Frau Seewald, Sie wollten mal Journalistin werden, haben über Naturkatastrophenfilme promoviert und leiten heute den globalen Einkauf von Management Consulting bei einem der drei wertvollsten deutschen Unternehmen. Wie passt das denn zusammen?
Ja, mein Lebensweg war schön krumm. Also Betonung auf krumm und wirklich schön. Ich wollte niemals BWL studieren oder Ingenieurwissenschaften. Auch heute nicht. Wenn ich jetzt die Süddeutsche oder die Zeit kaufe, mache ich jetzt auch nicht dieses Wochenende. Aber wenn, dann werden Sie mich nicht dabei erwischen, wie ich den Wirtschaftsteil lese. Ich glaube, das passt auf den zweiten Blick sehr gut, dass ich kein Fachexperte bin, sondern so ein Kaltstarter, der von rechts überholt und in vielen Schlüsselsituationen meines Tagesgeschäfts ist das ein großer Vorteil, dass ich nicht in BWL studiert, promoviert und auf der WHU war und in diesen Klicken schon rumgehangen habe mit zukünftigen Beratern und oder CPOs, sondern dass ich meine Fragen immer schön von der Seite stellen kann und auch immer schön einleite mit, ah, verzeihen Sie es mir, ich bin ja hier das schwächste Glied im Raum. Und dann kommt aber eine ziemlich gute Frage, die ich stelle. Das macht ordentlich Spaß und das ist eher Rückenwind als Behinderung. Das passt sehr gut.
Okay. Ja. Würden Sie auch sagen, das ja, unterstützt Sie irgendwo, dass Sie da, sagen wir, eher unterschätzt werden und dann punkten können, gerade auch in so Pitches, Verhandlungen?
Ja, also die Pitches und Verhandlungen sind ja oft mit Geschäftspartnern, die wiederkehrend sind. Also sie machen ja jetzt nicht jeden Tag sozusagen mit einem neuen Key-Account-Geschäft. Das heißt, die Verhältnisse sind da nicht so ganz transaktional. Aber als ich angefangen habe einzukaufen vor 10, 11 Jahren, damals noch bei BASF, da war das natürlich echt ein Thema, ne? Also da war ich eine junge Frau mit irgendwie wilden roten Haaren. Und da gab es mit Senior-Partnern schon erste Begegnungen, wo die gesagt haben, guten Tag, ich hätte meinen Kaffee gerne schwarz. Und dann habe ich geantwortet, ja, und ich hätte gerne meinen mit Milch und da draußen steht die Maschine. Also das ist natürlich was, wo sie sich erstmal reinarbeiten müssen in den Respekt. Aber wenn sie es tun, also wenn sie die Sache ernst nehmen, also sie können natürlich diesen Exotenstatus nicht zum Ausruhen benutzen, sondern sie müssen die Angebote lesen und sich mit dem, was sie einkaufen, schon sehr, sehr, sehr vertraut machen. Dann kommt der Respekt von allein, ja.
Okay, ja. Wie sieht denn Ihr Arbeitsalltag bei Siemens aus?
Meine Aufgabenbeschreibung, wenn Sie da jetzt irgendwie formaler nachsuchen würden, wäre sozusagen, ich kaufe bei Siemens im indirekten Einkauf das ein, was bei uns Services and Goods heißt. Formal müsste ich jetzt hier eigentlich sagen, guten Tag, ich bin Abteilungsleiter, aber dann kriegt es gleich so ein bisschen die Schwingung von Einwohnermeldeamt Hannover West. So, da riecht es auch gleich vielleicht ein bisschen nach Kartoffelsuppe. Das wollen wir nicht. Aber ganz formal besprochen verantworte ich diesen Bereich. Darin liegen bei uns noch mehr als nur die Professional Services. Kann ich gleich noch mal ein bisschen ausführen. Also insgesamt gliedert sich der Einkauf, der indirekte bei Siemens in IT, Logistik, so Mobilitätsthemen und dann eben Services and Goods, das heißt jetzt nur bei uns so, aber das macht ja nichts. Und darin liegen Professional Services, auch Zeitarbeitsthemen, auch so ein paar unorganische Themen, die eher werksnah sind, irgendwie Schutzausrüstung und so Kram oder Verpackung. Und den Teil leite ich. Wobei ich aber sagen muss, meinen größten Teil der Zeit verbringe ich schon auf den Service-Themen und darin wirklich auf den Berater-Themen. Das ist ja hier heute auch unser Fokus. Ich könnte gar nicht genau sagen, ob das der echte Fokus, also der organische Fokus meines Jobs wäre, auch wenn jemand anders den machen würde, oder ob ich den so rausstelle, weil ich ihn so gerne und so lange schon mache. Ich würde stark vermuten, letzteres ist der Fall. Also ich halte stark an den Berater-Themen fest, weil die sind einfach, die halten auf Zack, die sind schnell, die fordern heraus. Ich sage immer, das ist ein bisschen so, wie wenn sie Fernsehen gucken und sehr oft umschalten. Und sie gucken so, sie verfolgen so 10 Sendungen gleichzeitig, die Handlung und die wichtigsten Figuren. Dann ist es für sie wie eine Vollbremsung, wenn sie an einem Kanal festbleiben müssen und sagen, jetzt gucke ich den Film mal zu Ende. Die Mitarbeiter, die mit mir zusammen die Berater einkaufen und ich, sind in so einem Zapping-Modus. Und es wird irgendwann sehr schwer fallen, da wieder rauszugehen und in neue Tätigkeit zu wählen, ohne sie als Vollbremsung zu empfehlen. Die Wochen, die wir haben, sind sehr unterschiedlich, mal sehr ausschreibungsnah und pitch- und verhandlungsgetrieben und mal ein bisschen strategischer. Da geht man dann sozusagen aus der Pipeline raus und überlegt sich, was man hier eigentlich genau macht und mit welchem Ziel oder ob man nochmal ein paar Tools neu einführt oder vielleicht auch mal ein paar neue Berater trifft, die man noch nicht kennt. Aber in der Masse sind wir stark in der Pipeline drin und kümmern uns um neue Ausschreibungen, um laufende, versuchen sozusagen die Vergabe so zeitnah hinzukriegen, wie es sein muss, für den Vorstand oder wer auch immer dann hinter dem Projekt steht. Und das hält schon, ich sage mal, 80% der Zeit auf Trab. Und Führungsrolle hin oder her, ich knie mich da sehr tief und sehr gern mit runter, weil ich Führung eigentlich insgeheim uninteressanter finde, als im Pitch zu sitzen oder in der Verhandlung. Ja.
Mhm. Ach, spannend. Okay, vielen Dank. Ja, in welchem Umfang kauft Siemens denn Professional Services ein? Vielleicht auch im Vergleich zum restlichen indirekten Einkauf. Können Sie das etwas für uns einordnen?
Also grundsätzlich müssen Sie sich den Split zwischen direktem und indirektem Material bei Siemens so fast 50-50 vorstellen. Mhm. Also es geht sich immer mal in die eine oder andere Richtung aus. Ich würde sagen, das direkte Material ist da ganz leicht in Front. Ne? So ein bisschen wie so eine Eigentümergesellschaft, wo dann ein Rentner irgendwie einen Quadratmeter mehr hat und dann kann der schön im Treppenhaus die Tapete aussuchen. Das direkte Material sucht bei uns die Tapete aus, die geben einen Tick mehr aus. Aber es hält sich fast die Waage. Und innerhalb des indirekten Materials, wo wir ja spielen, da interessieren sie sich ja für die Professional Services. Also der ganze Aufgabenbereich, den ich hier verantworte, Services and Goods, könnten Sie im Jahr so auf 3 Milliarden taxieren. Davon wären die Professional Services, wo dann aber nicht nur die Berater drin liegen, sondern auch Anwälte, Trainer, Zertifizierer, ja, wirklich mehrere bunte Hunde. Das wäre dann von den 3 Milliarden maximal nochmal eine. Und in dieser 1 Milliarde, das ist ja die interessante Nachricht, ist das, was Sie jetzt in Euro für Berater ausgeben als eine Siemens, verschwindend gering. Also das ist, in Euro ist das ein Rauschen, aber die Themen, die dahinter stehen, die sind natürlich strategisch sehr, sehr wegweisend. Und dann wird die kleine Erbse doch zu etwas, was der Vorstand gerne unter das Mikroskop legt und sagt, muss das hier sein und warum so viel? Es gibt auch einen großen Unwillen in der Organisation, aus Versehen eine Abhängigkeit von immer demselben Anbieter zu entwickeln. Und wenn Sie diesen Unwillen oder diese Angst haben, die ja gesund ist, dann brauchen Sie bestimmte Mechanismen und einen bestimmten Grad von Aufmerksamkeit auf dieses Thema, obwohl es rechnerisch jetzt auf dem Balance Sheet nur eine Erbse ist.
Ja. Und was sind es dann für Themen, die da aktuell so im Raum schweben, die dann so groß werden können? Was sind das, für strategische Themen? Ist das das Thema KI, dieser KI-Hype, wie der eingesetzt werden kann? Sind das Compliance-Themen?
Also im Moment, ich würde es mal im großen Stil den Umbau des Konzerns nennen. Das ist aber schon 4 oder 5 Jahre der Fall und ich glaube, da würden Ihnen andere DAX-Einkäufer hier auch nichts anderes erzählen können. Irgendwie werden wir alle nie fertig und ich glaube, fertig kommt auch nicht mehr. Also ich glaube, die Zustände sind gerade die, dass ein Konzern wie Siemens, der sehr viel M&A macht, ein bisschen kleinformatiger, aber das muss ja alles auch irgendwie integriert oder also abgeschnitten oder angegliedert werden und dann auch in die Go-to-Market-Modelle und in die Strategien integriert werden. Mhm. Das ist schon Kleinstarbeit im Hintergrund. Was wir sehen, ist, dass die Funktionen recht wenig Geld ausgeben. Sie sollen auch wenig ausgeben. Da sagt der Vorstand immer, die verdienen ja nichts. Und das stimmt auch, ich verdiene ja auch nichts. Also ich verkaufe ja keine Produkte am Markt. Ja. Ich kann durch Einsparungen und schlaue Kommentare glänzen, aber dann hört die Straße auch schnell auf. Mhm. Also zur Topline trage ich nicht bei. Und die Themen sind eher, also das, ich kann nicht ganz offen sprechen über das, was wir gerade diese Woche rausgetendert haben, aber das sind wirklich sehr gravierende Umbaumaßnahmen, wie ich die Geschäfte stärke. Also wir haben ja 3 große Geschäfte, die alle 3 sozusagen eigene MDAX-Unternehmen sein könnten und um die müssen sie sich kümmern. Also die Masse der Themen spielt in den Businesses, nicht in den Funktionen oder in den Verlustierungen, was AI kann und nicht kann. Sicher, das macht man dann in diesen geschäftsnahen Themen vielleicht mal zu einer kleineren Facette, aber wir sind weit davon entfernt, uns in der funktionalen Landschaft zu fragen, was wäre jetzt nur eine schöne Success-Story, wie können wir uns hier automatisieren? So läuft der Hase nicht, sondern sie gucken, wie gut geht es den Businesses oder wie schlecht und warum? Mhm. Und was müssen wir machen, damit es nicht morgen noch schlimmer ist? Also die Themen wären eher wieder ein bisschen klassisch. Sie haben daneben auch viel Rauschen und Exotik, aber die großen Tender sind neuerdings wieder eher Themen aus den 80er Jahren im neuen Gewand.
Okay. Ja. Alles klar, ja, spannend. Und wenn wir jetzt uns ein bisschen genauer den Prozess der Beschaffung von solchen Professional Services anschauen, wo liegt denn da der Unterschied, ob ich jetzt eine klassische Dienstleistung beschaffe oder ein Professional Service oder konkreten eine Beratungsleistung?
Naja, die Frage ist, in welchem Umfeld Sie das machen. Also wenn Sie es als meine Person bei Siemens machen oder mit dem Team zusammen, das schaffe ich ja mittlerweile auch gar nicht mehr alleine, dann habe ich ja darüber gesprochen, dass das Thema aus guten Gründen eine hohe Aufmerksamkeit hat, obwohl die Eurobeträge gar nicht so hoch sind, gemessen an vielleicht direkten Ausgaben oder anderen Services. Mhm. Und diese hohe Aufmerksamkeit, die hat auch ein echtes formales Rückgrat. Das ist bei uns eine Richtlinie. Die hängt bei der Strategieabteilung, die ist aber vom Vorstand initiiert. Das heißt, wir agieren in einem starken Regelwerk. Da liegen sehr niederschwellige und strenge Freigaben drin. Da hängen auch Regeln drin, wie man die Inhouse-Beratung zumindest als Option mit einzuführen hat und die ganze Make-or-Buy-Entscheidung eben strukturiert und gut begründet trifft. Da ist in unserem Fall auch die Facette drin, dass wir einmal, ganz anders als alle anderen Services, einmal im Quartal zusammen mit der Strategieabteilung Bericht erstatten, wie viel wir ausgeben versus Quartal im Vorjahr. Und das ist jetzt nicht nur ein Zahlenfriedhof, sondern da stehen auch die großen Projekte drauf. Da steht drauf, wer hat den Einkauf umgangen oder nicht. Es sind Gott sei Dank nicht mehr so viele, nahezu niemand. Aber da steht sozusagen so ein Themenregister, da haben Sie so einen strategischen Radar dessen, was gerade bearbeitet wird an großen Projekten und dessen, was auch gerade rausgetendert wird an großen Projekten. damit es der Vorstand quartalsweise auf einen Blick sieht. Und darin haben sie auch manchmal sehr salzige Botschaften, ja, politischer Natur, wenn sie die machen müssen Richtung Vorstand. Und das entscheidet, es ist schon ein gravierender Unterschied zu anderen Services, die sie hier einkaufen. Klar, es ist auch ein Unterschied, wie sie diese Projektbedarfe beschreiben und mit welcher Mannschaft sie die einkaufen und welche Margen da im Markt sind, die sie bei einer Verhandlung jagen können als Saving. Aber wenn Sie mich das ganz global galaktisch fragen, dann ist der große Unterschied sozusagen in dieser Aufmerksamkeit des Top-Managements, der in der Konsequenz auch dazu führt, dass sie andere Einkäufer brauchen als in anderen Servicebereichen. Vielleicht schaffen wir das später auch zu vertiefen. Das ist schon ein spezieller Teil des Gemüsegartens mit einer anderen Intensität, mit einem anderen Stresslevel und mit einem anderen politischen Auge, was sie immer im Rücken haben. Und sie müssen sehr auf Zack sein mit dem, was sie tun. Und sie müssen sehr schnell reporten können, ad hoc, falls das gewünscht wird. Also da sagt gerne mal jemand, guten Tag, ich fahre morgen nach Davos, ich treffe Accenture, was machen die hier gerade? Und dann stehen sie da und sagen, ja, ja, die machen ja nicht nur Beratung, die machen ja auch IT und 25 andere Sachen. Wie kriegen wir das über Nacht jetzt auf dem One-Pager gut zusammengeschoben? Das sind Anforderungen, glaube ich, die andere Service-Einkäufer bei allem Respekt nicht erfüllen müssen. Ist auch fein, jeder sucht sich seinen Lebensweg aus. Aber das Stressmaß und die Aufmerksamkeit ist definitiv höher auf den Beraterthemen, klar.
Alles klar.
Okay. Eine kurze Zwischenfrage noch von mir dazu. Sie hatten es kurz erwähnt, Ihr Team im Hintergrund, wie groß ist denn das?
Also für die Beraterthemen oder jetzt für, Sie interessieren sich für Professional Services, ne? Also wenn also nehmen wir die Professional Services innerhalb der Gruppe, für die ich zuständig sind, das sind so knapp 15 Personen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber wer davon kauft Managementberater ein, dann sind das knapp 4. Okay. Der vierte macht eher noch auch was anderes, weil er muss und soll und weil da eine Lücke reißt. Also im absoluten Kernteam machen das 2 Menschen und ich. Und ich mache ja irgendwie leider auch noch andere Dinge, die ich runterfallen lassen würde, wenn ich es dürfte. Aber so geht es ja auch nicht. Knapp 4 Menschen kaufen Berater ein bei Siemens, ja.
Okay.
Also das sind nicht so viele. Das war, das ist in anderen Konzernen ein bisschen großzügiger bestückt, aber die Schrumpfung der Einkaufsteams ist überall Realität. Insofern das brauchen sie aber. Aber wenn sie es weiter runterschrumpfen, dann kalkulieren sie sehr stark schon eine Maverick-Quote mit ein, wo sie sich eigentlich passiv wünschen, dass sie umgangen werden mit dem kleinen Käse, damit sie dann mit ihren 2-3 Leuten genug Zeit haben, um die großen Mandate zu betreuen. Und das ist, also irgendwann bricht es dann um in was Dysfunktionales. Ja,
okay.
Wenn wir jetzt schon bei Wachstum beziehungsweise eher bei Schrumpfung jetzt der Einkaufsabteilung sind, wie hat sich denn der Beratermarkt seit Corona entwickelt? Also nach Corona gab es ja, glaube ich, einen richtigen Hype um die ganzen Consulting-Themen. Da hatten Sie, glaube ich, auch auf einem Event 2022 von einem kollektiven Burnout im Beratermarkt gesprochen. Wie hat sich das bis heute entwickelt?
Ja, also insgesamt geht es ja der Branche recht gut, wenn man jetzt sozusagen aus dem Weltall drauf gucken würde. Ich glaube, für 2022 lag das zumindest das Marktwachstum summa summarum über alle bei so knapp 15%. Da ging die ein oder andere Champagnerflasche, glaube ich, mal auf. Und im Jahr 2023 sind wir irgendwie zurück auf 7%. Das ist ja immer noch Bombe. Also es ist immer noch eine tolle Geschäftsumgebung. Und skurrilerweise würde ich es aber weiterhin in meiner direkten Erfahrung im Umfeld als einen Käufermarkt beschreiben. Das geht jetzt auf den ersten Blick gar nicht so gut zusammen. Aber ich beobachte in unserer Umgebung, und da darf der Markt mir gern widersprechen, vielleicht überschätze ich mich einfach gern, das ist ja auch einfach viel unterhaltsamer, als wenn nicht. Ich beobachte immer noch einen großen Willen der Berater zu Discounts, zu Auslastung und zum Gewinn der Ausschreibung. Obwohl die das ja dann nicht müssten, wenn die eh wachsen, wie es da geschrieben steht beim BDU. Aber ja, da gibt's, da ist immer noch so, nicht Goldgräberstimmung, aber es ist immer noch eine gute Umgebung, um Geschäfte zu machen. Es ist ja auch recht prominent durch die Presse gegangen, wie McKinsey die Supportfunktionen bei sich optimiert hat. Wir dürfen alle fest davon ausgehen, dass zumindest Bain und McKinsey sich das auch mal angeschaut haben. In
Was
so einem
bedeutet
Wachstum
das
haben.
Genau?
Ja, das, eine McKinsey würde oder ist vor 2 Jahren, glaube ich, hingegangen, hat gesagt, wer von uns ist denn hier eigentlich nicht client-facing? Also wer macht denn hier eigentlich kein Geschäft? Und klar, dann haben sie so ein paar Menschen, die sind irgendwie Sekretärinnen oder Raumpfleger oder machen so Knowledge Management, und da muss man mal genau fragen, was die damit meinen und wie gut es ist. Und ich glaube, da fehlte die Transparenz, das zu sagen, ja, aber was gibt es da alles noch? Also wer macht hier Geschäfte mit dem Klienten und wer ist das Rückgrat? Und ist das Rückgrat gerade ein bisschen muskulöser als der Rest vom Hund? Ja? Und das wurde gesäubert oder sozusagen dahin balanciert, wo McKinsey glaubte, dass es sein soll. Wie gesagt, ich glaube auch, die direkte Konkurrenz hat zumindest eine ähnliche Betrachtung mal durchgeführt hinter der Tür. Und das müssten die ja nicht machen, wenn man sagt, ja, der Markt wächst jetzt wie Bombe, macht doch einfach weiter Geschäft. Aber es ist trotzdem passiert. Und ich glaube, wir dürfen uns von der Tatsache, dass der Markt wächst und dass es denen prinzipiell gut geht, nicht so blenden lassen. Also die versuchen sich nachhaltig besser aufzustellen. Und die kämpfen brutal mit der Talentpipeline. Ja? Die Auftragsbücher, die voll sind, die sind ja das eine. Aber zu sagen, ja, wer macht es denn ab, gefühlt übermorgen, ist eine schwierige Frage, auch für die großen Häuser, die sehr gut bezahlen. Denn wenn Sie heute an die Kaderschmieden, WHO, EBS, INSEAD gehen und Sie fragen, liebe Kinder, wer von euch möchte denn jetzt Managementberater werden, dann gehen halt nicht mehr so viele Hände hoch wie in den 90er Jahren. So, das hat unterschiedliche Gründe. Ich will jetzt gar nicht so viel über Gen Z lästern, auch wenn es immer ziemlich Bock macht, so mit den ganzen, da sieht man jetzt immer so viele nackte Knöchel unten an der Hose. Das fühlt mir ein bisschen belästigt auf der Straße. Aber die wollen halt andere Lebenswege gehen. Ja? Die gründen dann lieber eine Joghurtfirma oder wollen zu einem Tech-Unternehmen, und das ist ja auch okay. Und das heißt aber für die Berater, dass die Talentpipeline enger wird, während die Auftragsbücher aber noch halbwegs voll sind. So. Und die Rückseite davon ist natürlich die Abrüstung der alten Klischees. Ja, ich glaube, die Krawatten werden abgeschnallt, die Limousinen werden ein bisschen abseitiger geparkt, die Rolex vielleicht mal auf den Oberarm hochgeschoben. Also all diese Relikte der Boomer, die kommen ab oder die werden kaschiert, damit die jüngere Generation sagt, naja, das ist hier schon auch alles sympathisch und haptisch und zum Anfassen ist schon okay. Und sie haben da so ein allgemeines Durchlockern, um attraktiv zu sein als Arbeitgeber. Und um das abzurunden, selbst die Seniorpartner, die sozusagen schon an der Spitze ihrer Organisation sind und gefühlt am Ende ihres Berufsweges, auch die entdecken die Vorzüge von Freizeit und Naherholung. Ja? Die wollen auch ganz gerne mal ihrem Partner wieder bei Tageslicht ins Gesicht gucken. Macht ja auch Sinn. Ey, gut, kommt ein bisschen auf den Partner an, aber genau. In der Masse schon. Und das sozusagen netto werden die Menschen weniger für das viele schöne Geschäft, was man da machen könnte. Mhm. Und das spüren sie. Das ist ein Spannungsverhältnis. Also da darf man sich nicht vom Marktwachstum alleine blenden lassen. Ja, es wird durchgelockert. Ja, es wird noch gutes Geld verdient. Aber das Nachrekrutieren führt in Einzelfällen mittlerweile zu grotesken Kopfgeldern. So. Und das ist ein Kampf, den der Seniorpartner ja gar nicht führen will, der will Projekte machen. Ja,
ja klar.
Ist schon ein interessantes Spannungsverhältnis. Da muss man gucken, wie sich das auflöst in den nächsten knapp 5 Jahren. Ja?
Hey, total spannend. Vielen Dank.
Ja, Frau Seewald, wie kann man sich denn die Zusammenarbeit mit internen Partnern in einem so großen Unternehmen wie Siemens vorstellen? Wo sind da Hürden? Wer sind die Bedarfsträger? Können Sie das etwas ausführen?
Also potenziell kann jeder im Konzern, also jeder Festangestellte, jetzt vielleicht nicht ein Werkstudent, jeder Festangestellte kann sagen, guten Tag, Frau Seewald oder Team, wir brauchen hier mal einen Berater für X oder Y. Und dann sagt er sein Thema und dann prüft man kurz, ob das dem Consulting-Begriff hinreichend zutreffend ist, aber das tun wir mal in Klammern. Jeder meiner Kollegen könnte ein Bedarfsträger sein, wie wir sagen. In der Masse kommen aber die Anfragen eher aus den Strategieabteilungen der Divisionen oder der unterhängenden Business Units, auch mal höher. Es gibt auch Themen, die putzeln direkt aus dem Vorstand raus in deren Assistenz-E-Mails und dann geht es von da weiter. Also sie kriegen die meisten Anfragen dann doch aus dem oberen Drittel der Organisation. Aber potenziell könnte das jeder sein. Und es ist auch eine empfindliche Übung, denjenigen da einzuholen, wo er spielt und stattfindet. Sie können jetzt nicht jeden mit so Management-Lingo überfrachten. Manchmal sind das auch sterbliche Menschen und denen müssen sie genauso helfen wie dem Vorstand. Aber prinzipiell ist es jeder. Wir gönnen uns den Prozess, wenn er dann zutrifft. Okay, also für die großen Mandate, wo wir am Tisch sein wollen und wo wir uns die Einbindung wünschen, die auch nur dann gesund ist, wenn sie vorher irgendwann mal einen guten Job gemacht haben. Also wenn sie nur auf die Richtlinie pochen und da ihr Frotti-Handtuch irgendwie auf der Liege ausrollen, dann ruft sie keiner an. Sie brauchen einen Wertbeitrag, sie müssen schnell ans Telefon gehen und sie müssen gut funktionieren, wenn das Telefon klingelt. Aber nehmen wir mal an, das ist der Fall und das haben wir hier hinreichend gut hinbekommen. Dann gibt es eine Früheinbindung und dann schreiben wir auch zusammen mit demjenigen, der das Projekt anstößt, die Ausschreibungsunterlage. Dann sammeln wir die Proposal ein, gibt es eine schriftliche Evaluation, die wir anleiten. Dann gibt es ein Shortlisting und die Einladung einiger weniger Berater zum sogenannten Pitch-Tag. Der ist ein sehr wichtiger und interessanter Dreh- und Angelpunkt in der Prozesskette. Nach den Pitches werden dann die Pitch-Performance ist auch nochmal geshortlistet und sehr strukturiert bewertet. Da hatte ich diese Woche gerade die Freude, das war auch eine schöne Anekdote, vielleicht später. So, und dann kommen wir zur Verhandlung. Dann würden Sie ja mit den Potenzialkandidaten, wenn Sie am Pitch-Tag jetzt so 4 bis 6 hören, wenn Sie sich schön Stress machen, je nachdem, wie die Offerlage ist im Schriftlichen. Sie hören natürlich alles an, was Ihnen vielversprechend erscheint auf dem Papier. Und wenn Sie die 4 bis 6 gehört haben, dann bleiben noch 1 bis 3 übrig, mit denen Sie verhandeln. Das machen auch wir. Und also da ist der Einkauf wirklich federführend. Wir nehmen alle Fragen, die dann fachlicher Natur sind und den Projektumfang oder die Ergebnisse betreffen, die klären wir, bevor wir wirklich verhandeln und über Geld reden, weil sie sonst sozusagen gegeneinander ausgespielt werden vom Berater oder immer in so ein fachliches Boxhorn gejagt werden in den Details. Aber die finale rein kommerzielle Schlussverhandlung macht auch der Einkauf und dann wird es vergeben. Also die Kommandokette oder die Prozesskette ist sehr klassisch. Und die kann man auch nicht weiter stauchen. Also die müssen Sie so machen. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass Sie als Einkäufer diese Prozesskette sehr nah und gut unterstützt haben müssen, um gut zu verhandeln. Sonst sind Sie da einfach nur eine Zielkandidatur, die so wie ein Teppichkauf am Bazar sagt, ich fordere X Prozent, dann nimmt Sie niemand ernst.
Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ja, welcher Teil Ihrer Arbeit gefällt Ihnen denn am besten?
Ja, ich habe es eben schon angedeutet. Also ich bin großer Fan nach all der Zeit immer noch vom Pitch-Tag. Der ist sehr außergewöhnlich. Das ist so mein erster Lieblingsmoment im Prozess, wenn ich das böse Wort mal zu oft verwenden darf. Der Pitch-Tag ist, der ist so wie so eine Castingshow und professionell. Also sie kommen da morgens um 8 rein. Wir hatten das jetzt gerade Montag und Dienstag. Da war es sehr klassisch ausgeprägt. Da kommen sie ins Headquarter. Hier in der Innenstadt haben eine schöne Bluse an, also ich in dem Fall. Und wissen Sie, haben ein paar Kandidaten vor der Nase. Sie müssen den Raum anwärmen mit den internen Kollegen, die da sitzen. Das waren in dem Fall 2 Strategieleiter globaler Natur aus den Geschäften. Das war ein direkter Vorstandsassistent, noch jemand aus der Corporate Strategy Abteilung und dann ich. Also da war schon so Dampf im Raum und Ego. Und Sie wissen, Sie müssen an dem Tag zu einem Shortlisting kommen mit Menschen, wo sehr leicht mal das Telefon klingelt und dann ist was anderes doch wichtiger, weil man zu einem Vorstand dann nicht sagt, du bist jetzt gerade im Pitch und ich mach's dann morgen. Der Pitch-Tag ist einfach immer sehr außergewöhnlich, weil das Stresslevel hoch ist und wir das moderieren auf Basis dessen, was wir aus den Angeboten dann gelernt haben. Und da muss man hinreichend im Thema drin sein, sonst machen Sie sich als moderierender Einkäufer da lächerlich. Und genau, da moderieren Sie am Ende auch das Shortlisting. Das ist einer meiner Lieblingsmomente von 2. Und der zweite ist natürlich die Verhandlung. Also ich glaube, jeder Einkäufer, da würde ich mich sonst jetzt wundern, verhandelt gern. Ich glaube, die wenigsten Einkäufer verhandeln wirklich so gut, wie sie könnten. Das ist meine Beobachtung. Aber das ist ein absoluter Lieblingsmoment. Als ich damit angefangen habe, hatte ich davor den meisten Respekt. Also ich habe bei BASF gesagt, als ich den Job angenommen habe als Beratungseinkäufer, habe ich gesagt, Freunde, ich bin mir nicht ganz sicher, ich würde privat niemals bei einer Jeans im Kaufhaus sagen, ja, da ist aber schon eine Niete so ein bisschen krumm, kriege ich hier nochmal einen Cent runter. Da würde ich mich in Grund und Boden schämen. Und dann hat mein damaliger Vorgesetzter gesagt, das ist was vollkommen anderes, wenn du nicht für dich selbst verhandelst. Und wenn wir dir einen Setzbaukasten beibringen, wie du das machst und wenn das ein bisschen sportlicher wird und ein bisschen anonymer. You will like it und das habe ich stark bezweifelt und tatsächlich wurde das dann so das schönste Element in meinem Alltag. Das muss ich schon sagen und es ist auch nach wie vor der Fall. Ja.
Okay, Spannend. Eine kurze Nachfrage noch zu den Pitches. Wie intensiv ist denn da so die Vorbereitung für Sie dann im Vorfeld?
Für den Einkäufer ist sie, glaube ich, sogar intensiver als für denjenigen, der das Projekt ausgeschrieben hat. Das klingt jetzt sehr pervers, aber das ist der Selbstanspruch, den ich nur, nicht nur ich habe, weil ich hier so vor mich hin eager beavere, sondern das geht nicht anders. Also Sie müssen in dem Fall, angenommen, Sie fragen jetzt irgendwie 7 Offer an. Sie schreiben 7 Berater an und sagen, guten Tag, das ist meine Ausschreibungsunterlage, das suche ich hier, dann kriegen Sie 7 Angebote. Und Sie müssen, wenn die 7 Angebote kommen in dem Fall, Sie müssen die lesen, und zwar die Buchstaben und nicht nur den Eurobetrag. Sonst funktionieren Sie nicht im Pitch. Die lesen Sie, die lesen Sie natürlich langsamer als die Kollegen in der Fachabteilung, weil Sie ja keinen Dunst haben, worum es geht. So. Sie lesen, machen sich gute Notizen mit einem Augenmaß, nicht ins Detail abzugleiten, aber trotzdem alles verstanden zu haben, hinreichend. Und dann überlegen Sie sich auch, wie Sie den Raum briefen. Also bei uns ist es so, dass der Einkäufer dann den, egal wie hoch die Hierarchie im Raum ist, selbst wenn da ein Vorstand sitzt, das gibt es in Ausnahmefällen auch, dann stehe ich oder einer meiner Kollegen, je nachdem, wer es macht immer nur ein Einkäufer bei uns federführend, steht auf morgens um 8.30 Uhr und sagt, schönen guten Morgen, jetzt mal meine SWOT-Analyse der Proposal in Inhalt und in Preis. Und das ist ein ziemlich sensibler Moment. Wenn die Hierarchie muss Ihnen absolut egal sein in dem Moment. Und das, was Sie erzählen, muss Hand und Fuß haben, sonst kriegen Sie gesagt, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? So. Das funktioniert aber gut, weil viele im Raum dann doch nicht so sehr das Proposal gelesen haben. Die hatten nämlich irgendwie anderen Burnout und sind dann froh, wenn sie so ein Powerbriefing kriegen. Dann kommen die Berater, das muss moderiert werden. Das ist absolutes Cardio. Wenn Sie da 4 bis 6 Pitches hören, immer nacheinander. Sie schaffen es gerade so mal zu Biobreaken. Als wir Dienstag gepitcht haben, habe ich zwischen 11 und 20 Uhr nicht geschafft, von der Banane abzubeißen. Die lag immer vor mir und ich esse halt nicht, wenn die Berater da sind. Und dazwischen war dann so wegbringen und abholen. Und die Momente, wenn der eine Berater geht und der nächste noch nicht ganz da ist, haben sie so 5 Minuten im Raum, die sehr aufschlussreich sind und ungefiltert. Ja, irgendwie um 20 Uhr abends hat jeder das schon wieder politisch korrekt in seinen Gedanken umformuliert. Aber die 5 Minuten Lücke, die sind sehr rau und echt. Und die müssen sie mitkriegen als Einkäufer, sonst stimmt die Temperatur nicht. Genau, dann moderieren Sie das zu Ende. Und der absolut eigentlich überfordernde Moment ist 20 Uhr. Das ist aber auch der schönste. Da sind alle Berater vom Hof geritten. Und Sie als Einkäufer stehen auf und gehen ans Flipchart und helfen dem Raum, eine Entscheidung zu finden. So. Dann schenkt sich einer noch einen kalten Kaffee ein oder sagt, ich würde hier echt gerne nochmal Stoßlüften, und die Männer krempeln so die Ärmel hoch und man sieht die Armhaare und so, ist alles prima. Okay. Das ist eine sehr besondere Atmosphäre. Ich würde sagen, die ist sehr ungeschäftlich, diese Atmosphäre. Das ist eher die Atmosphäre, wie wenn eine Familie am Tisch sitzt und ein Problem lösen muss, und zwar sehr schnell und sehr sinnvoll, obwohl sich alle bis 8 Uhr morgens gar nicht persönlich gekannt haben. Das macht großen Spaß, da dabei zu sein. Und das ist ja auch außergewöhnlich. Ich bin ja formal Ebene 486 im Konzern. Ich würde bei solchen Gesprächen nicht im Raum sein. Bin es aber, weil das da meine Funktion ist. Und das ist sehr außergewöhnlich. Also Pitch-Tage würde ich gegen nichts eintauschen. Danach schlafen sie auch 12 Stunden, weil sie wissen, was sie getan haben. In dem Fall war es so, dass um 20 Uhr der Vorstandsassistent gesagt hat, ja, wir haben jetzt 90 Minuten für die Entscheidungsfindung. Das hatte sich dann aber gedreht. Ich ging zum Flipchart, das waren so 10 Schritte. Und wollte so losmoderieren, das war schon anspruchsvoll genug für die Entscheidungsfindung. Und er rief mir so in den Rücken rein, du Franziska, mein Chef braucht das Briefing leider schon in 30 Minuten. So. Echt? Und mein erster Gedanke war, ich würde jetzt echt gern einfach von dieser Banane abbeißen, was war heute falsch. Ja? Der Tag hat gegen mich gespielt. Und dann ist der perfekte Einkäufer, muss dann jemand sein, der in dem Moment verzweifelt in sich reinlacht, nach außen sagt, du, gar kein Problem, und der das dann in 25 Minuten hinstellt und sagt, das hätten wir. So, klar, dann mache ich natürlich eine Ansage im Raum, pass mal auf, Freunde, in 30 Minuten, dann ist aber hier jetzt, dann sind die Sätze kurz, dann ist es sehr rau, dann will ich hier nicht einerseits, andererseits und Mensch, Elke, wie siehst du das denn eigentlich? Dann muss es richtig zacki-zacki gehen, und so war es in dem Fall auch. Aber ich glaube, die wenigsten Menschen wären damit komfortabel, so gegen die Hierarchie im Raum zu sagen, dann folgt ihr jetzt aber alle meinem Pfad und ich unterbreche euch andauernd, weil ihr schwafelt. So, das ist sehr speziell, aber wenn das gelingt, gehen sie sehr glücklich nach Hause. Ja,
glaube ich. Ach, cool. Vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Ja.
Da hätte ich jetzt auch noch eine Frage zu den Pitches, bevor wir dann weitergehen zu den Verhandlungen. Pitches sind für mich, keine Ahnung, Höhle der Löwen, Startups, die sich vorstellen. Wie ist es denn bei, also zum einen, wie treten die Berater da auf? Also die sind ja eben nicht diese kleinen Startups, die jetzt irgendwie Invest wollen, sondern das sind, die wissen, was sie machen, die wissen, was sie wollen. Und ja, wie treten die dann auf? Und wie können die sich auch voneinander abheben? Also es geht ja eigentlich dann immer um selbe Thema im Großen und Ganzen.
Ich stelle es mir ganz ein bisschen vor wie bei The Voice. Müssten wir eigentlich mal machen, dass wir so die Stühle dann rumdrehen. Ganz geil, ne? Nee, also unsere Stühle sind zum Gesicht der Geschäftspartner gedreht, aber ich entdecke gerade neue Freiheiten. Nee, das ist ein ganz normaler Meetingraum und ich hole die dann, die kriegen 90 Minuten. Und die, die schlau sind, die kommen vielleicht 20 Minuten vorher und stehen schon im Foyer rum. Die, die dumm oder sehr unsicher sind, die kommen eine Stunde vorher und leben dann ihre Nervosität im Foyer schon sehr öffentlich aus. Und wir gucken dann manchmal so von der Balustrade runter. Und sie sehen dann so richtig den Meltdown, wie dann als erstes so die Consultants die Nerven verlieren im Foyer und so ein bisschen die Körperhaltung ändern. Und irgendwann beugt sich auch der Seniorpartner nur noch über die Süddeutsche und hat keine Lust mehr auf sein Team, weil die gehen ja dann in den Tunnel. Und bei uns ist alles aus Glas und sie können von oben im Atrium runtergucken im Headquarter. Das heißt, die Nervosität der Berater ist riesig. Die wollen das ja gewinnen. Ja? Also nehmen wir mal an, das ist jetzt wirklich ein relevantes strategisches Thema, von dem wir alle wissen, dass es dann siebenstellig wird im Umfang. Da ist Druck drauf. Das ist auch einem Seniorpartner nach 20 Jahren nicht wurscht. Die haben einen schönen Anzug an und ein hübsches weißes Hemd. Das sieht auch in der Regel gut aus. Komm rein. Die meisten von denen kenne ich. Jetzt nicht bis zur Beraterebene, aber natürlich sind da die Key-Accounts und irgendwie die üblichen Projektleiter. Und dann sagt man sich, hallo. Ich führe die zum Raum, dann merken sie schon, im Fahrstuhl ist, da können sie schon, ich mache dann noch einen Witz, weil ist ja mein Leben, habe ich ja Lust drauf, aber die sind schon im Tunnel. Also für die ist es schon wahnsinniger Stress, dann noch zu interagieren. Und ihre Frage ist interessant zu sagen, heben die sich eigentlich voneinander ab oder hören wir da sechsmal dasselbe? Wenn sie den RFP sehr gut schreiben und sich Zeit nehmen und wirklich Detail rangeben, dann kriegen sie trotzdem recht unterschiedliche Angebote. Nicht fundamental, aber sie haben schon auf dem Papier eine Divergenz und die Divergenz im Raum dessen, was vorgesungen wird, wie wir immer sagen, ist noch mal viel größer, weil das ja sehr unterschiedliche Menschen sind. Ja, und das reicht von einem Seniorpartner, dem da irgendwie die Kaffeetasse vor Nervosität klappert, bis zu demjenigen, der andauernd seine Leute unterbricht und wir sagen, ja gut, aber dann, wenn der seinem Projektleiter nicht vertraut, dann kaufe ich den auch nicht. Also der hat den ja andauernd hier abgerissen. Dann gibst du Senior-Partner einen, ich sag mal nicht bei welcher Firma, da sagen wir immer, der ist wie so ein Lego an, der blinzelt einfach mehrere Minuten nicht. Der sitzt da und hat keinen Puls nach außen. Ein anderer, der sitzt immer da und checkt so mit Augenkontakt seine Leute. Also der hat immer so eine, wir nennen den Sniper. So der guckt immer, wer den Redeanteil hat. Und haben die getroffen, ihren Text? Und war die Körperhaltung richtig? Das ist sozial wahnsinnig interessant. Aber die Darbietungen sind sehr unterschiedlich. Und das ist ja auch gut so. Und meine Rolle im Raum ist ja auch, die Unterschiede rauszustellen. Sie hätten ein verdammtes Luxusproblem, wenn die alle sehr ähnlich wären und dann auch noch vielleicht ähnlich kosten. Da finden sie ja dann nie den Ehepartner. Also das swipen sie sich ja zu Tode. Die müssen und sollen sich unterscheiden. Aber die Umgebung ist ganz normal corporate. Sie haben einen Meetingraum mit Wasser und Kaffee. Sagen es eher ein No-Go, wenn jetzt ein Berater sich da auch irgendwie einen Snack nimmt oder so. Das ist schon zu lässig. Die sind schon eher steif und förmlich und fragen dann auch mal, ob sie die Jacke ausziehen dürfen und so. Da ist alles, das ist schon ein sehr angespanntes erstes Date. Ja, genau. Okay.
Ja. Nee, spannend. Und dann gehen wir direkt zum nächsten Lieblingsthema, zu den Verhandlungen. Ja, wie sieht das aus? Was sind wichtige Charaktereigenschaften für jemanden, der gut verhandeln kann?
Also, wir haben es ja schon angerissen, ne? Idealerweise haben sie halt vor der Verhandlung wirklich die Kommandokette mit durchlaufen. Sie kennen den Inhalt, Sie haben die Ausschreibungsunterlage zumindest mitgestaltet, sie haben die Angebote gelesen und sie waren im Pitch da und haben auch eine wertstiftende Rolle gespielt. Das macht so im Pitch dann jeder mit seiner Natur, ne? Es ist, meine Sprache ist jetzt ein bisschen weniger geschäftlich. Das ist halt, weil ich das BWL-Studium übersprungen habe und irgendwie anders mit Menschen rede. Aber in der Sache, in der Substanz müssen sie immer wissen, wo sie stehen und worum es geht. Also sie können im Ton mal ein bisschen flapsiger sein, als Frau sowieso. Aber in der Sache müssen sie Ahnung haben, sonst wird der Bluff gecallt. Und es wird sehr unangenehm im Raum dann, wenn sie sich da irgendwie in den Modulen verzählen oder die falsche Vokabel benutzen. So. Aber angenommen, sie haben diese Prozesskette durchlaufen und sind hinreichend im Thema, dann haben sie schon einen starken Rücken für die Verhandlung. Die zweite wichtige Facette ist, dass sie einen realistischen Begriff davon haben, wann die Verhandlung anfängt. Also der größte Kardinalfehler ist, sie denken, ja, wenn der Einkäufer anruft und sagt, wir müssen mal über Geld reden, dann fängt die Verhandlung an, wenn das Telefon klingelt. Tut sie nicht. Die Verhandlung fängt mit der ersten Interaktion auf der Ausschreibung an und das ist der RFP. Was steht da drin? Wie soll das Offer strukturiert sein? Auch wie ist die E-Mail dazu geschrieben? Oder wie kommt man zwischendurch eine E-Mail? Hat da schon mal einer gebellt oder irgendwie schlechte Laune gezeigt? Eine Verhandlung hat sehr viele Elemente, die der eigentlichen Verhandlung vorausgehen. Das soll und darf man nicht unterschätzen. Ja? Sonst gerät man strukturell in eine schwache Position, bevor es vermeintlich losgeht. So. Ja. Ich sage immer, das schadet natürlich nicht, Trainings zu machen. Es gibt eine Menge Trainings zu so Harvard-Konzepten, die sind dann eher kuscheliger. Das kann ein Einkäufer einmal gemacht haben. Und ansonsten würde ich sagen, so harte Übungen und Trainings, wie es geht, also richtig schwitzen, richtig hart und oft trainieren lassen, so maximal. Denn das tun die Berater auf ihrer Seite auch. Sie müssen das ja retournieren.
Wie trainiere ich sowas? Mache ich das mit einem Coach? Oder?
Ja, dann gehen Sie zum Profi. Also da gibt es unterschiedliche am Markt. Es gibt unterschiedliche Modelle. Harvard wäre jetzt Win-Win. Ja, wie finden wir ein Kuchenstück, das uns auf beiden Seiten was Schönes bringt? Ja, wie gesagt, das können Sie einmal machen. Aber wenn Sie sagen, das muss billiger und der Senior-Partner sagt, nee, muss es nicht, dann gibt es kein drittes Stück vom Kuchen, was für beide schön schmeckt. Sondern dann wird der eine gewinnen und der andere geht ein bisschen trauriger nach Hause. Das ist nun mal der Korridor, in dem Sie in der Regel spielen. Da gehen Sie zum Profi. Gruppentraining ist schön, Einzeltraining ist besser. So. Sie müssen Ihren Körper kennenlernen im absoluten Stress. Der ist nämlich bei jedem anders. Also Sie müssen wissen, wann Ihre Ampel gelb wird. Das ist so Stress, den Sie vielleicht aus Ihrem Alltag genauso kennen und sagen, wenn ich jetzt irgendwie zu Hause streite oder wenn mich jemand an einem wunden Punkt trifft, dann fangen bestimmte Körperareale an zu kribbeln oder taub zu werden oder meine Stimme bricht um. Das müssen Sie von sich wissen. Das wissen die meisten Menschen aber, die sich halbwegs reflektieren. Und dann gibt es nochmal die rote Ampel, in die geraten Sie als Nicht-Einkäufer vielleicht seltener als einmal im Jahr. Das heißt, die lassen sich schlecht reflektieren. Deswegen muss ein Coach Sie in diesen absoluten Ausnahmezustand hineinbringen. Das ist wahnsinnig unangenehm. Aber dann können Sie Ihre Signale lesen. Dann wissen Sie, wann Sie aus der Situation rausgehen müssen oder wann Sie anders atmen. Also das ist am Ende doch ein Körpersport ohne Kontakt. So. Und die allerwichtigste Facette beim Verhandeln, ich nenne das immer die Klaviatur. Also wir alle sind ja Menschen mit einem bestimmten Naturell und Verhandeln ist wie so ein Klavier. Und sagen wir mal, ganz links ist sozusagen die softe Spielart, Killing with Kindness. Mhm. Dann gibt es eine Mitte und ganz rechts ist das, was ich so Killing with Killing nenne. da will jeder coole Typ sein, aber die wenigsten sind es. Ja. Und sie müssen auf diesem Klavier alle Tasten kennen. Sie müssen nicht alle spielen. Sie müssen, wer Sie sind. Wo Sie mit Ihrem Naturell spielen würden, müssen Sie wissen. Menschen, die Sie gut kennen oder die mit oder gegen Sie verhandeln, die wissen das dann auch. Also ich kann das sagen, ich wäre auch gern Killing with Killing, ganz rechts. Bin ich aber nicht, weil ich rede zum Beispiel und mein Augenkontakt ist nicht ganz gut genug. Bei Killing with Killing ist der Redeanteil maximal 20%. Den Rest der Zeit wird so wie im französischen Arthouse-Film viel sehr bedeutsam geschwiegen. So, ich kann das nicht. Also ich finde es, ich bin glücklicher, wenn ich rede. So, ich komme da nicht hin. Und ich spiele aber sozusagen rechts von der Mitte. Und das würden meine Geschäftspartner auch wissen. Das ist kein Geheimnis. Sie bieten sich ja da. Ja? Man muss alle Tasten kennen. Sie können nicht alle authentisch spielen. Sie müssen aber wissen, was sozusagen die Antwort oder eine gute Konterstrategie ist auf die einzelnen Tasten und Positionen. Dann kennen Sie Ihre auf dem Klavier. Und ich würde immer sagen, stärken Sie das, wo Sie mit Ihrem Naturell spielen. Wenn Sie Killing with Kindness sind, fühlen Sie sich nicht schlecht, sondern lassen Sie sich sagen, da holen Sie die größten Erfolge. Wenn Sie wirklich jemand sind, egal ob Mann oder Frau, der auf eine einvernehmliche und vermeintlich sanfte Art auf ein Ergebnis hinwirken kann, dann ist das die allerbeste Waffe. Weil Menschen sich lieber auf diese Art einigen, als wenn der Pitbull bellt. So.
Ja, klar.
Ich kann das nicht machen. Wenn ich irgendwo hingehe und zu viel lächle und irgendwie den Volleyballclub anmoderiere, dann lachen ja meine Seniorpartner, weil die mich kennen, wie ich normalerweise bin. Mhm. Also spiele ich auf meiner natürlichen Position. Aber das würde ich sagen, stärken Sie das, wo Ihr Naturell spielt und verstehen Sie alles andere und unterschätzen Sie nicht, wann eine Verhandlung beginnt und wie viel inhaltliche Substanz Sie brauchen, um sinnvoll über Geld zu reden. Ja. Ich glaube, das unterschätzen sehr viele Einkäufer. Viele Einkäufer denken, ich mache hier noch einen Preis dran. Und das ist A, eine langweilige Berufsinterpretation und B, holen sie niemals das, was sie holen könnten im Saving, weil ihr Gegenüber das an sich abtropfen lässt und gibt ihnen dann x Prozent als symbolische Einigung. Und dann gehen beide so wieder behaglich nach Hause. Da haben sie weder was über sich selbst gelernt, noch das Maximum rausgeholt. Ja.
Das sind das dann so Punkt für Punkte, abgesehen vom Preis, die ich auf jeden Fall irgendwie als Einkäufer mit beachten sollte, wo ich langfristig dann große Savings hole?
Also, was sie leider beachten müssen, das ist ein bisschen schade, ist, dass sie die Beziehung nicht über die Gebühr schädigen dürfen. Der Mensch, mit dem sie sprechen, von dem sie etwas sehr Gravierendes fordern, den werden sie wiedersehen. Nämlich auf dem nächsten Projekt, für das er bietet. Na, das heißt, sie können sich nicht transaktional wie auf dem Bazar verhalten. Sie müssen aber trotzdem eine bestimmte Härte an den Tisch bringen, denn sonst werden sie gar nichts erreichen. Und ich glaube, in diesem sensiblen Tunnel müssen sie sich immer auskalibrieren. Ich glaube, ein wichtiges Element ist auch immer zu überlegen, wer spielt gegen wen. Es gibt unter den Beratern so wie Schalke Dortmund, einfach Spiele, die wollen die nicht verlieren. Und das können sie natürlich instrumentalisieren, entweder indem sie das hinblöffen oder indem sie sogar schaffen, das tatsächlich zu konstruieren als ein Outcome vom Pitch. Ne? Ja. Ich sage mal, die großen Häuser fliegen ja selten raus. Also die großen Häuser geben ja hinreichend gute Angebote ab. Damit meine ich jetzt Bain, McKinsey und BCG. Und wenn sie die gegeneinander in Stellung bringen, auf sinnvolle und glaubwürdige Art, dann haben sie schon einen guten Wind. Und was auch wichtig ist, wenn sie außergewöhnliche Ergebnisse erzielen wollen, also da spreche ich jetzt von Savings oder sozusagen Nachlässen größer 30%, vielleicht mal 40 oder 50, absolut außergewöhnlich, dann kommen sie in einen Korridor, wo die Verhandlung eine andere Art von Gespräch wird, wo... Sie haben jetzt in der Einleitung nach Nordkorea gefragt. Ich gebe mal ein besseres Beispiel. Wenn Sie im Irak, das ist eine andere Reise, die Sie machen, wenn Sie mit Korea fertig sind, wenn Sie im Irak Sehenswürdigkeiten besichtigen wollen, so sehr die vorhanden sind, ja, da gibt es ein Stadion, das haben die sich gebaut in Basra, glaube ich, falls da irgendwann mal die Olympischen Spiele stattfinden, auch wenn wir da jetzt noch so ein bisschen drauf warten müssen. Und wir standen da und wollten das Stadion angucken und sind da zum Infopoint gegangen und haben zu dem einen Männchen, was da sitzt, gesagt, ja, guten Tag, wir sind Touristen. Dann sagt er, was ist ein Tourist? Dann erzählen Sie das kurz. Sagen, wir würden das hier gerne mal angucken. Und dann sagt er, okay, habe ich verstanden, aber nicht so gerne. Und was dann passiert, und das ist im Irak immer so, ist, dass der sagt sehr freundlich nein, um sich anzuschauen, welcher Mensch Sie sind, wenn jemand anders mehr Macht hat. Rasten Sie da aus? Oder werden sie laut, werden sie leise, werden sie abfällig? Auf welche Art gehen sie weg? Und sie müssen in dem Moment, und zwar nicht als Floskel oder als Rolle, sondern in echter Verkörperung sagen, dann vielen Dank für Ihre Zeit, das ist ein bisschen schade, aber ich akzeptiere das. Schönes Leben noch und dann steigen Sie zurück in Ihren Jeep. In 8 von 10 Fällen sind sie noch nicht ganz am Jeep und der Mensch sagt, ohne Gesichtsverlust, ah, mein Supervisor hat gerade angerufen, kommen Sie nochmal zurück. Ich glaube, ich kann Sie doch reinlassen. Das ist kein Move, das ist keine Verhandlung, sondern Sie waren in diesem Moment vollkommen okay damit, diesen Menschen ein gutes Leben zu wünschen und in ihren Jeep zu steigen und zu sagen, naja, ist ja trotzdem schön, dass ich das hier mal von außen gesehen habe und der war ja auch ganz nett, dann fahren wir jetzt woanders hin. Ja. Das muss echt sein, das müssen Sie so empfinden. Und die absoluten Verhandlungsergebnisse, die Sie größer 30% rausholen, die müssen Sie mit der gleichen Verkörperung ernsthaft in dem Moment leben. Sie müssen zu Ihrem Geschäftspartner sagen, ich fordere jetzt etwas, was ich brauche, aber wenn Sie jetzt hier die Geschäftsentscheidung treffen, dass Sie das nicht können oder wollen, dann respektiere ich das. Und dann werden wir nächste Woche ein genauso gutes Verhältnis haben wie heute. Ich möchte nur in aller Offenheit mit Ihnen darüber sprechen, was ich brauche. Ja. Und wir müssen einen Dialog darüber führen, ob und wie das funktionieren kann. Und ich werde Ihnen nicht nachtragen, wenn Sie Nein sagen. Wenn Sie das so machen und wirklich empfinden, es darf kein Move sein, nochmal, dann stärken Sie die Beziehung und dann werden Sie in den meisten Fällen vielleicht nicht Ihr maximales Saving rausholen, aber sehr viel, weil der Respekt dann auf ganz anderen Füßen steht, als wenn Sie irgendwas aus dem Seminar vorlesen, was Ihnen der Coach gesagt hat. Denn bei dem Coach war der ja auch, Sie hören das auch sofort. Sie hören sofort an dem Satz vom Senior-Partner, ah, der war auch bei XY. Das ist wie so ein Schachtrick, Ja? Sie müssen dann bei den außergewöhnlichen Verhandlungserfolgen gehen Sie sehr stark raus aus guter Korb, böser Korb, rufe ich den an, habe ich gezwinkert, mache ich eine Sprechpause. Das ist dann alles wurscht. Dann sind Sie ein guter Mensch, dem geglaubt wird oder nicht.
Ja, klar. Absolut nachvollziehbar. Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir heute Reisetipps und Verhandlungstipps bekommen.
Naja, beim Reisen habe ich viel über das Verhandeln gelernt, ohne dass ich wusste, dass das der Fall sein wird.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, glaube ich auch, ja.
Aber das funktioniert nicht, wenn Sie auf die Malediven fahren. Also das nur an bestimmten Orten dieser Welt und da müssen Sie ein bisschen abgezockter unterwegs sein als am Strand. Ja.
Noch eine letzte Frage zu den Verhandlungen. Haben Sie ein persönliches Ritual vor wichtigen Verhandlungen oder vor Verhandlungen grundsätzlich?
Ein Ritual habe ich nicht, aber ich habe eine bestimmte Hygiene, wenn ich das so nennen darf. Also wenn ich weiß, dass ich so Ausschreibungen betreue, die sehr intensiv werden können in den Arbeitszeiten und auch in der politischen Relevanz, dann gehe ich in so einen Wettkampfmodus. Also ich mache normalerweise keinen Sport. Dafür bin ich ein bisschen zu faul. Ich esse dann lieber weniger. Aber ich begegne so Verhandlungsherausforderungen dann wie so ein Bodybuilder, nur ohne Sport. Also ich esse dann viel Eiweiß, auf keinen Fall Zucker, auf keinen Fall Alkohol. Okay. Ich habe so ein Melatonin-Spray, dass ich die 8 Stunden mich ausgonge oder 10 und schlafe. Also und ich mache dann auch nichts anderes. Also ich gehe dann abends auch kein Bier trinken oder locker mich irgendwie. Ich meine, jeder ist anders, aber ich schalte mich dann eigentlich nicht ab. Also ich schlafe, ich kümmere mich gut um die 100% meiner körperlichen Kraft und dazu gehören Schlaf und Ernährung. Und das ist was eher Athletisches. Also ich rubbel jetzt nicht vorher eine Münze. Es hilft aber natürlich in Verhandlungen auch irgendwie formal gekleidet zu sein, selbst wenn sie nur telefonieren, weil sie dann einfach den Rücken gerade machen und wissen, was sie tun. Aber nee, das tue ich nicht. Ich bin aber in der Minderheit. Ich glaube, sehr viele professionelle Verhandler haben eine ganz bestimmte Uhr oder ein ganz bestimmtes Hemd, weil die in so eine Persona gehen. Also vor allem Männer. Ich beobachte das nicht an meinem Gegenüber, aber das haben viele Coaches gesagt, die kommen dann so besser in den Tunnel. Den brauche ich nicht. Aber ich brauche meine absoluten 100%, meine 100% körperliche Kraft. Sonst funktioniert das nicht. Es ist ein Sport. Es ist eine absolute Ausnahmesituation für Ihren Körper, in diesen Stress reinzugehen. Und den schaffen Sie nicht nebenbei. Und den schaffen Sie auch nicht, wenn Sie vorher privat mit jemandem gestritten haben oder wenn irgendwie 2 Stunden Kraft fehlen. Ihr Körper ist ehrlich. Ich gehe einmal die Woche in so eine Eishöhle bei minus 110 Grad, so für 5 Minuten. Das ist das Maximum. Sonst fährt sich die Kabine alleine runter. Viele Bodybuilder machen das, um so Muskelwachstum anzuregen. Und da ist es auch so, wenn Sie am Tag vorher ein halbes Bier trinken, also meinetwegen ein halbes Kölsch 0,1, dann stehen Sie am nächsten Tag bei 4 Minuten 30 da anders. Dann macht dieses kleine Getränk einen verdammten Unterschied. Und so ähnlich empfinde ich in den Spitzen meiner Arbeit. Ja.
Okay, sehr spannend, interessant.
Nach so einem harten Verhandlungstag, also belohnen Sie sich da dann irgendwie? Oder wie ist da so Ihr Ritual danach sozusagen?
Naja, das Problem ist, dass die Verhandlung ja dann nicht vorbei ist. Also gestern, ich kann jetzt keine Namen dran machen, so wir haben am Montag und Dienstag gepitcht und gestern gingen nochmal die Hausaufgaben an die Berater raus und gestern habe ich die Verhandlung sozusagen eingeleitet mit einer SMS. Ich wollte den Senior-Partner nicht mehr vom Sofa runterklingeln. Er hat aber in 60 Sekunden geantwortet, das heißt, er ist nicht ganz desinteressiert am Auftrag. Und wenn ich dann morgen mit dem spreche, ich habe in dieser SMS, da gibt es schon sozusagen Leitplanken und so eine kleine Angstkulisse und natürlich ist es nicht einfach nur eine Textnachricht gewesen, sondern eine Message. Und wenn ich morgen mit dem spreche, dann nimmt er das ja erst, also morgen wäre in ihrem Verständnis die Verhandlung, obwohl ich sage, ja, die hat eigentlich schon vor 2 Wochen angefangen, dann legen wir ja morgen nach dem Telefonat auf und dann gibt es ja noch nichts, wofür ich mich belohne. Der geht dann in seine Organisation und guckt, was er rausholt. Und die Forderung morgen wird sehr außergewöhnlich sein. Dann weiß ich ja nicht, was passiert. Ich weiß dann, ob ich das Gespräch so gut wie möglich, wie ich konnte, gestaltet habe, ja. Aber ich belohne mich nicht, bevor das Ding nicht durch ist. Also am Ende wird der ja sein Offer erstmal stricken müssen. Und dann müssen wir da nächste Woche raufgucken. Und dann, mein Glück ist ja relativ. Da muss ja jemand in der Organisation, in dem Fall 2 Strategieleiter und ein Vorstandsassistent, sagen, das finden wir schön, das wollen wir haben, das können und wollen wir so bezahlen. Das ist ja erst mein Moment zu sagen, dann hat das wohl funktioniert. Ich hätte ein bisschen Probleme zu sagen, wann belohne ich mich? Und wenn es dann vergeben ist, ja, dann ist es schon ein positiver Moment und dann bin ich schon froh, dass wir das gut gemacht haben und Das ist so ein bisschen Matchmaking, dass wenn Sie als Einkäufer dann das Gefühl haben, Sie haben zwei Parteien zusammengebracht, die auch gut arbeiten werden, dann ist es ein schönes inneres Gefühl, aber da gehe ich mir jetzt nicht jedes Mal eine Kette kaufen oder so. Ich belohne mich dann eher an dem Wochenende danach mit Schlaf, mit einem guten, viel zu teuren Matcha-Tee, den ich hier aus Japan über Umweg Hawaii sehr unsustainable einfliegen lasse. Das ist, sie wollen nicht wissen, was das kostet. Da muss ich auch immer zum Zoll, weil das so kleine Pulverpakete
Oh,
sind. Und dann denken die
okay.
Hunde, das sind Drogen. Dann sage ich mir, Freunde, das ist Tee. Und dann sagen die, ja, nee, jetzt kommen Sie mal hierher und machen das vor uns auf. Und dann mache ich auf und dann ist
Oh.
es Tee. Also ich
Okay.
belohne mich eher so. Und ich belohne mich vor allem, indem ich dann am Samstag einfach mit meinen Freunden was essen gehe und über Celine Dion rede oder wie es den Katzen bei denen geht. Und dann komme ich aus meinem Stresslevel raus. Aber es gibt auch kein Belohnungsritual. Ich glaube, das war Ihre Frage. Ja.
Ach cool, nee, vielen Dank für den Einblick. Ja, mit Blick auf die Uhr, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Was wissen Sie denn heute, was Sie gerne schon zu Beginn Ihrer Einkaufskarriere gewusst hätten?
Dass es ein struktureller Vorteil ist, eine Frau zu sein, weil man als Frau mehr Gestaltungsfreiheitsgrade hat in der Interaktion. Ich glaube, als Berufsanfängerin wägt man sich manchmal so im Nachteil. Ich spreche ein bisschen leiser, ich bin kleiner und ich werde belächelt und oh, die Seniorpartner sind alle männlich und reicher und älter als ich. Das stimmt auch, sind die heute immer noch. Aber als Frau löst man weniger passiv-aggressives aus. Also Männer untereinander, die streiten, in dem Fall über Geld, die knallen, glaube ich, eher mal mit der Tür oder mit einem Satz. Das wird ja Frauen gegenüber so nicht gemacht. Und das ist eigentlich interessant und sie lernen viel über Menschen. Also es ist ein Vorteil, eine Frau zu sein und diese Freiheitsgrade zu bespielen. Als Mann könnte ich niemals so frech werden, wie ich als Frau werde. Also das würden die würden mich rausschmeißen. Ich
Okay,
meine, ich bin
ja.
nicht übergriffig, aber da ist schon, also ich mache das immer für meine Unterhaltung, sonst ich muss ja auch irgendwie auf meine schwarze Entertainment-Null kommen. Ich spreche, wie ich spreche, weil das für mich schön ist. Ich greife niemanden an, aber ich bin schon immer entweder sehr hart und kritisch oder sehr flapsig und frech. Also das würden die sich niemals von einem anderen Mann gefallen lassen. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich einfach früher den falschen Respekt vor diesem Weg verloren. Das wär schön gewesen. So hat es auch funktioniert, aber das würde ich sozusagen meinem jüngeren Ich sehr wohlwollend sagen. Und was ich auch gern gewusst hätte, das habe ich mir aber damals als Hypothese selber gesagt, ist, Einkauf ist nicht gleich Einkauf. Also ich war ja in der Beratung sehr unglücklich und bin dann in den Einkauf gewechselt. Und alle in der Beratung haben gesagt, wie kannst du denn jetzt da hingehen in so ein Bauamt Hannover West, die Erbsen zählen, die Excels irgendwie von links nach rechts färben und in SAP so ein bisschen den Haken setzen. Und ich hatte aber ein super Recruiting bei BASF und ich suche mir meine Jobs nicht nach der Firma aus oder nach dem Profil, sondern da sitzt einer vor mir und ich sage, will ich für diesen Menschen arbeiten, sehr intensiv. Sind wir hier Partners in Crime oder nicht? Und das war da so und das ist jetzt hier so. Und mein Impuls im Bauch war, nee, das ist cool. Ich will so coole Art machen und das war einfach, das Recruiting hat Spaß gemacht. Ich will mit denen Lebenszeit verbringen. So. Einkauf ist nicht Erbsen zählen, es sei denn, man lebt es als Erbsen zählen. Also sie, abgesehen von Compliance-Richtlinien, die gar nicht so viele und auch gar nicht so komplex sind, haben sie sehr viele Freiheitsgrade. Sie können Pitches auf sehr unterschiedliche Art und Weise machen, wenn sie es wollen. Da kommt ja keiner und sagt, hier gibt es eine Richtlinie, da steht, das darfst du nicht, sondern sie müssen halt eine Kreativität mitbringen und den Mut, sich das zu trauen. Aber auch wie sie RFP schreiben oder Hausaufgaben geben, auch wie sie in der Verhandlung mit jemandem reden, da ist der Korridor viel breiter als das, was wir als gesehen kennen und glauben, wiederholen zu müssen. So, und wenn mir das jemand früh gesagt hätte, wäre ich noch viel bunter gewesen. Ich meine, ich war bei BASF schon bunt. Also da lassen Sie sich sagen, in Zeiten, jetzt sind wir hier mit Video verbunden, wir gucken uns ins Gesicht, aber in Zeiten, wo noch telefonisch verhandelt wurde, ohne Gesicht, da können Sie Rollenspiele durchführen, da können Sie Ihren Lieblingskollegen neben sich stellen, den Seniorpartner anrufen und sagen, schönen guten Tag, Sie haben Ihr Offer hinterm Rücken des Einkaufs bei der Fachabteilung platziert. Ich habe hier gleich den Compliance Manager mit reingewählt, das ist Herr X, der steht neben mir. Wir wollten Sie jetzt einfach hier mal befragen, was Sie sich gedacht haben. Das geht mit einer Kamera nicht mehr und das ist natürlich auch ziemlich windig, aber in meinen 30ern habe ich das gemacht und da kam ja keiner rein und hat gesagt, hör auf, das war irgendwie so ein bisschen mittelgraue Zone und spät am Abend und wir haben irgendwie auch gut dabei gelacht, als der Hörer aufgelegt war. Das mache ich heute nicht mehr, aber das ist ein sehr ruppiges Beispiel für die Freiheitsgrade, die sie haben. Also die stehen nirgendwo geschrieben und ich kann jeden nur ermuntern, in der nicht so grauen Zone die kreativen Lösungen, an die sie glauben, die cool sind für die Auswahl desjenigen, mit dem ihre Kollegen arbeiten sollen, einfach anzuwenden, einfach zu machen. Das ist, sie müssen nicht alles mit PowerPoint machen. Sie müssen auch in der Verhandlung nicht immer da sitzen. Es gibt auch WhatsApp, die sehr unterhaltsam sind. Das sollte nicht immer der Move sein, aber es kann sehr bunt und persönlich werden, wenn sie das so bespielen wollen. Und ich glaube, wenn das Common Sense wäre, würden mehr Menschen sich den Weg in den Einkauf vorstellen können. Ja.
Okay.
Ach, tolles Schlusswort.
Ja, doch, sehr spannend. Ja, Frau Seewald, vielen Dank für die spannenden Ausführungen. Schön, dass Sie heute dabei waren.
Sehr gerne.
Vielen lieben Dank. Hat echt Spaß gemacht.
Danke.
Ja, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, abonnieren und empfehlen Sie den Podcast weiter. Es lohnt sich bekanntlich. Falls Sie Themenanregungen, Kritik, aber natürlich auch Lob loswerden möchten, nur zu, dann bitte an die E-Mail-Adresse ba.redaktion@konradin.de. Ja, nochmals vielen Dank und auf bald.
Tschüss.